Leben mit der Bibelstelle aus Jesaja 53, Vers 5. Er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Stellvertretend für Sünder starb der Messias, Jesus von Nazareth, geboren an Weihnachten, gestorben an Karfreitag. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. So zeigte Gott seine Liebe zu uns, in tiefster Dankbarkeit und im Wissen, dass er den Tod besiegt hat. Seine Freunde. Ich möchte heute an Karfreitag aus dem Markus-Evangelium die Verse über die Kreuzigung in Zusammenhang setzen mit dem Psalm 22 aus dem Alten Testament, den ich Stück für Stück kommentieren möchte, um dann am Ende auf drei Punkte zu sprechen zu kommen, was das Kreuzesgeschehen für uns heute bedeuten kann. Im Markus-Evangelium Kapitel 15 ab Vers 22 heißt es, sie brachten Jesus nach Golgatha. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben, aber Jesus trank nichts davon. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Am Kreuz war ein Schild angebracht, auf dem man lesen konnte, weshalb man ihn verurteilt hatte. Darauf stand: Der König der Juden. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorbeigingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Ha, den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Ich kommentiere es hier mal an dieser Stelle. Die Menschen verstanden nicht, dass er mit dem Tempel seinen Körper gemeint hatte. Der Tempel verkörperte ja Gottes Gegenwart. Und die reale Gegenwart Gottes ist in Jesus vorhanden. Und so hatte er dieses Bild verwendet, um zu zeigen, dass er sein Leben in den Tod geben würde und nach 3 Tagen Gott ihm neues Leben geben würde. Ha, den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber, komm vom Kreuz herunter. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Wenn wir das sehen, wollen wir an ihn glauben. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten: Hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Ich schiebe an dieser Stelle ein, dass das natürlich unnatürlich ist, wenn ein Vorhang von oben nach unten zerreißt. Unten kann leicht jemand stehen und ihn von unten nach oben aufreißen. Es war ein ganz starkes, übernatürliches Zeichen, dass der Weg zu Gott nun offen stand. Jesus hat mit seinem Tod alles ausgeräumt. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Der Evangelist Markus, der Berichterstatter dieses Evangeliums, reduziert die 7 verschiedenen Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, als letztes Vermächtnis auf das eine Psalmwort, das er zitiert in seinem Bericht. Die gläubigen Juden kannten wie Jesus die Psalmen des Alten Testamentes in- und auswendig. Der Kreuzestod war neben den Qualen ein langsamer Tod durch Ersticken. Jesus war nicht mehr in der Lage, den gesamten Psalm mit seinen 32 Versen zu rufen. Indem er aber keinen anderen Psalm, sondern gerade diesen wählte aus den 150 überlieferten alttestamentlichen Psalmen und den ersten Vers herausschreit, macht er deutlich, wie sehr er sich mit dem gesamten Psalm identifiziert. Diesem Psalm, der wie kein anderer prophetisch 1000 Jahre vorher schon das beschreibt, was Jesus am Kreuz erleiden wird. Wir können davon ausgehen, dass Jesus diesen Eingangsvers für den Inhalt des gesamten Psalmes gemeint hat. Denn das war gute rabbinische Tradition, sich einen Vers zuzurufen und die anderen wussten sofort, dass sich der ganze Psalm für sie aufblätterte. Und wir kennen das ja auch als altes Stilmittel, so pars pro toto, ein Teil steht für das Ganze. Wenn jemand an einem Ticketschalter Auskunft gibt, pro Nase kosten die Tickets 10 Euro, dann weiß ja jeder, dass hier nicht Nasen gemeint sind, sondern es natürlich um Personen geht. Eine Person mit allen Körperteilen. Oder wenn du zu mir sagen würdest, steck deine Nase nicht in meine Angelegenheiten, dann wissen wir, dass damit gemeint ist, misch dich überhaupt nicht ein. Nicht nur nicht mit deiner Nase. Wenn Jesus also den ersten Vers ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ruft er damit für sich selbst in dem Moment, für die Menschen damals und auch für uns heute, den ganzen Psalm auf und in Erinnerung. Es ist ein Psalm, den König David in seiner Bedrängnis geschrieben hat. König David, der König der Juden. Er hat diesen Psalm gedichtet und gebetet, obwohl er, zumindest ist uns das nicht überliefert, jemals gefoltert wurde, aber trotzdem oft mit dem Leben bedroht wurde. Über dem Kreuz Jesu hängt tatsächlich von Pilatus angebracht die Inschrift König der Juden. Und Jesus betet diesen Psalm als der endgültige König. Er ist der verheißene Friedenskönig und Retter, der kommen sollte. Jesus stellt sich mit diesem Psalm ganz bewusst in die königliche Linie Davids, in die Linie des leidenden und königlichen Retters, der durchs ganze Alte Testament verheißen ist und eben auch in Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So beginnt der Psalm in Vers 2. Davor ist noch sozusagen eine Regieanweisung, mit der wir heute nicht mehr viel anfangen können. Da steht ein Lied von David nach einer Melodie, eine Hirschkuh früh am Morgen. Wir kennen nicht die Melodie, deswegen sagt uns das nichts mehr. Aber die Menschen damals wussten offensichtlich, welche Melodie sie zu diesen Gebeten anstimmen konnten. Also beginnt der richtige Psalm eigentlich in Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgends scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Du bist es, dem das Volk Israel seine Loblieder singt. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden gerettet, sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Diese ersten 6 Verse des Psalmes sind ein starkes Bekenntnis. Wenn ein Beter in Bedrängnis sagt, mein Gott. Das zeugt nicht von einer Distanz, sondern immer noch von einer festgehaltenen Intimität. Mein Gott. Und dann betet der Psalmist, du bist. Er knüpft an die ganzen Erfahrungen über die Geschichte, die schon die Vorfahren gemacht haben. Er beruft sich auf die Erfahrungen seit Generationen. Und dann wird die aktuelle Not eingewoben. Ab Vers 7. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Menschen machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch oder etwa nicht. Und in die Not kommt jetzt wieder ein starkes Bekenntnis ab Vers 10 in den Psalm. Herr, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, schon an ihrer Brust hast du mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Und dann wechselt dieses Bekenntnis wieder zur persönlichen Not. Bleib mir jetzt doch nicht fern, groß ist meine Angst. Und ich übertrage auf das Kreuzigungsgeschehen. Jesus hat dort alle Angst erlebt und erlitten, die wir in dieser Welt haben können. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen. Ihre Beute zerfleischen. Jesus, Gottes Sohn, sehen wir im Psalm wie vorgeschattet, entblößt am Kreuz, verhöhnt von allen, die vorbeigehen und denen, die da bewusst stehen als Gaffer. Und dann wird in dem Psalm weiter beschrieben, welche Symptome ein Gekreuzigter hat. Und das 1000 vor Christus zu einer Todesart, die erst 300 vor Christus von den Römern erfunden wurde und angewandt wurde. Eine prophetische Schau von David. Wenn er in Abvers 14, 15 schreibt, meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Das ist tatsächlich so, dass bei einer Kreuzigung sich alle Knochen voneinander lösen. Mein Herz verkrampft sich vor Angst. Und tatsächlich, Kreuzigung ist ein langsamer Tod durch Ersticken. Und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette meine Seele, meine einzige, vor dem tödlichen Schwert. Bewahre mich vor den Krallen dieser Hundemeute. Reiß mich heraus aus dem Rachen der Löwen und beschütze mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Starke Bilder, die König David verwendet. Und dann heißt es weiter, und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen Jakobs ehrt ihn, begegnet ihm in Ehrfurcht, ihr vom Volk Israel. Und dann kommt Vers 25 und man gewinnt den Eindruck, dass David wie so eine Vorausschau hat auf das Kreuzigungsgeschehen, auf das, was da geschieht. Und er schreibt in Vers 25, denn Gott hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. In der Elberfelder etwas wörtlichen Übersetzung heißt es, denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er. Und ab Vers 26 nimmt der Psalm dann wie so eine Rückschau vor. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich dir in meiner Not versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen sich wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Und dann die Zukunftsperspektive in ferne Zeiten. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König. Er herrscht über alle Nationen. Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. Alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird der nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. So endet der Psalm mit dem Wort, es ist vollbracht. Das ist im Johannesevangelium überliefert, das Letzte, was Jesus am Kreuz sagt. Der Psalm schreibt ja so detailliert, 1000 Jahre vor der Kreuzigung, was geschehen wird. Und so verstehen wir, dass Jesus gerade diesen Psalm aufruft in seiner schwersten Stunde, dass er sich an ihn klammert und sich daran damit identifiziert. Was sagt uns die Einzigartigkeit des Kreuzesgeschehens durch die Evangelienberichte und durch diesen Psalm? Gott leidet an dir, für dich und mit uns. Gott leidet nämlich überall da, wo wir, seine Menschen, uns unserer Berufung entfremdet haben und weiter entfremden, unabhängig von ihm leben und entscheiden. Er leidet, damit wir in unsere Bestimmung hineinfinden. Er leidet für unsere Wiederherstellung. Gott leidet, wenn wir uns unserer Würde, unserer Identität berauben lassen, die er uns schenken will. Wenn wir gefangen und geknechtet in irgendwelchen Verhaltensmustern und Denkweisen verharren, statt als freie Kinder Gottes zu leben. Jesus leidet für unsere Freiheit. Gott leidet, wo unser Leben einen Missklang darstellt für andere und dort, wo wir unter dem Missklang anderer leiden. Immer dann, wenn wir und andere nicht Gottes Kraft und Hilfe in Anspruch nehmen. Jesus leidet also, damit Vergebung möglich wird, Versöhnung möglich ist, damit Überwindung möglich ist. Gott leidet immer da, wo wir uns ihm verweigern, wo wir ihm ausweichen. Denn unser Herz sollte doch eigentlich ein Ort der Intimität mit Gott sein, ein Ort der Innigkeit mit Gott, wo wir verinnerlichen, was er uns aufs Herz legt, wo wir verinnerlichen, was er für Versprechen für uns hat, dass wir seine Weisung verinnerlichen, dass sie unser Verhalten prägen. Jesus hängt da, um uns einzuladen in einen Glauben, der erlaubt, dass Gott in uns Wohnung nimmt und in und durch uns wirken darf. Glauben heißt, sich ja einem Gott zu stellen, nicht nur seine segnende Gegenwart in Anspruch zu nehmen, sondern auch ihn als kritische Instanz im Leben zu bewahren. Dass er uns prüft und verändern darf. Gott leidet an unserer Entfremdung, weil seine Geschichte mit seiner Welt eben keine Unterwerfungsgeschichte ist, sondern eine Berufungsgeschichte. Und wir können unsere Berufungen verwerfen. Und daran leidet Gott. Gottes Leiden ist das unendlich freie Leiden, dass wir, die Geliebten, ihm nicht antworten, dass wir seine Liebe nicht erwidern. Aber Jesus geht hier bis zum Äußersten, um seine Liebe zu beweisen, um seine Liebe zu zeigen. Jesus lebt hier die Selbstpreisgabe Gottes. Er bezahlt den Preis für uns. Er gibt sein Leben für uns. Ganz egal, wie wir uns positionieren, ob wir seine Erlösung annehmen, gelten lassen und ihr glauben oder nicht. Er schließt uns den Himmel auf an Karfreitag, über alle unsere Abgründe hinweg. Er breitet die Arme Gottes weit aus zu seinen Menschen. Und so leidet er an uns, mit uns und für uns. Und das Zweite, was wir mitnehmen, ist und was wir an Jesus hier sehen: Gott ist dein Zufluchtsort. Sein Wort hält, tröstet und stärkt dich, auch in den dunkelsten Stunden. Jesus greift in seiner dunkelsten Stunde zum Wort Gottes, nämlich zu einem Psalm. Das war für ihn Wort Gottes. Und er zeigt uns damit den Weg, wie wir durch unser Leben, durch dunkle Stunden kommen. Jesus schreit mit dem Zitat des Psalmes vor Gott, Menschen und der unsichtbaren Welt laut raus, was er fühlt, nämlich Verlassenheit, Ohnmacht, unbeschreibliche Demütigung und Qualen. Ja, er fühlte sich menschlich absolut verlassen. Und auch wir werden Momente erleben, in denen wir Gottes Nähe nicht fühlen können. Aber Jesus gibt uns hier ein Vor, als wir es konstant in unserem Leben fühlen können. Wir sollten uns überhaupt nicht in erster Linie auf unsere Gefühle verlassen, sondern auf Gottes Wort, auf seine Versprechen. Und so greift Jesus, da wo nichts mehr trägt, auf Gottes Wort zurück am Kreuz und zitiert Psalm 22 und ist ihn vielleicht innerlich durchgegangen, um nicht ganz irre zu werden. Unsere Gefühle werden nur nach und nach allmählich eingestimmt auf Gott, wenn sie durch Gottes Wort geeicht worden sind, von Gottes Wort her geprägt sind. Sonst leiten uns unsere Gefühle in die Irre. Jesus macht uns vor, was wir machen können, wenn wir uns verlassen fühlen. Das heißt, wir dürfen und sollen Gott alles hinwerfen, ihm alles klagen, ihm alles hinschreien. Das ist in Ordnung. Das ist gut für uns, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir rufen, mein Gott. Unser himmlischer Vater ist in allem unser Zufluchtsort, der Zufluchtsort, an dem wir verwandelt werden können, an dem wir neue Ausrichtung, an dem wir neue Kraft bekommen. Jesus richtet mit seinem Psalmaufschrei zugleich eine ganz starke Hoffnung auf. Jesus weiß es besser, als er es in dem Moment fühlen kann. Indem Jesus in die Gefühlswelt dieses Psalmbeters und König David eintaucht, taucht er eben auch in die Gefühlswelt und das Erleben des ganzen Psalmes ein, in die Hoffnung und in die Rettung, in den Ausgang des Psalms. Wir sind von Gott nicht verlassen, egal was wir fühlen. Indem wir ihm ehrlich alle Emotionen hinwerfen, uns an seinem Wort und seinen Versprechen ausrichten, uns am Kreuz, an der Liebestat Jesu ausrichten, wird Gottes Wort und seine heilsame Gegenwart für und mit uns einen entscheidenden Unterschied machen. Und als Drittes nehmen wir mit, Gottes Liebe ist stärker als alles. Und deshalb sind wir heute neu eingeladen, Gottes Liebe zu vertrauen, unser ganzes Leben seiner Liebe anzuvertrauen. Es geht, wenn wir Karfreitag feiern, nicht um Verherrlichung von Leiden, was Christen ja oft vorgeworfen wurde, sondern es geht um die Leidensbereitschaft, die Selbsthingabe, die Selbstpreisgabe der erlösenden Liebe Gottes. Jesus hat für uns gelitten. Wir verherrlichen nicht sein Leiden, sondern die Größe seiner Liebe. Jesus nahm in radikaler Weise Anteil an der Sünde, an unserer Sünde. Jesus hat das Böse auf sich genommen und hat doch erwidert, indem er vollkommen der Liebende blieb. Jesus blieb das, was er von Anfang an und von Gott her war und ist. Sein Leben wurde zwar in den Tod gegeben, aber seine Existenz wurde bewahrt. Seine liebende Existenz ist es jetzt, die unser Leben, unser Dasein mit allem tragen kann und wird. In den dunkelsten Stunden hält Jesus sich an seinen liebenden Vater, an seinen liebenden Gott. Und er hält sich an Gottes überliefertes Wort, an die Psalmen, und er betet sie. Er distanziert sich nicht von Gott, sondern er wirft sich Gott hin. Er sagt, mein Gott. Und so dürfen wir es auch festhalten, in allen Situationen. Das Gründungsereignis der Kirche, des Glaubens an Jesus Christus ist das Kreuz. Und das Kreuz ist der Schauplatz der größten Liebeskundgebung Gottes. Wir können uns hineinversetzen und uns unter dieses Kreuz stellen, erschüttert von der Notwendigkeit, dass die Kraft der rettenden Liebe über Sünde, Tod und Teufel siegen musste, damit Versöhnung und Frieden hergestellt werden. Und so können wir unter dem Kreuz eigentlich immer nur bekennend stehen, wie dieser römische Hauptmann, der erste Heide, der Christ wurde und seinen Glauben unter dem Kreuz bezeugt. Und wir können anbetend unterm Kreuz stehen. Dass unser Herr uns den Himmel aufreißt, dass unser Herr Jesus uns in den Himmel geliebt hat, das zu wissen, ist der Lobpreis und die Kraft unseres Christenlebens. Wenn wir Abendmahl feiern und heute gibt es wieder diese individuelle Möglichkeit, nach vorne zu kommen und in diesen Bund des Abendmahls einzutreten, diesen Gott ergreifen wir im Abendmahl. Jesus hat seinen Freunden mit auf den Weg gegeben, feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Wenn wir also Abendmahl feiern, dann ergreifen wir diesen Gott, der an uns gelitten hat und leidet, der für uns gelitten hat und leidet und der mit uns gelitten hat und leidet. Wir ergreifen diesen Gott, der auf ewig unser Zufluchtsort ist, dessen Wort uns in den dunkelsten Stunden hält und tröstet. Und wir ergreifen diesen Gott, dessen Liebe stärker ist als alles andere. Abendmahl mitfeiern heißt Anteil haben an Jesus, an der Erlösung, an der Versöhnung mit Gott und all der Heilung und Befreiung, die er mit sich bringt. Wie ein Leben aus der Kraft dieses mitleidenden und überwindenden Gottes möglich ist, das möchte ich an einem Beispiel zum Abschluss zeigen. So wie der Tod verschlungen ist in den Sieg, am Beispiel eines real existierenden Menschen. Johann Sebastian Bach unternahm im Jahr 1720 mit seinem Dienstherr, dem Landesfürsten, eine dreimonatige Reise. Als er sich von seiner Frau verabschiedete, war die noch quicklebendig. Als er nach 3 Monaten zurückkehrte, nichts ahnend, war sie tot und war bereits seit einer Woche beerdigt. Er konnte nur noch ihr Grab besuchen. Es gab damals keine Möglichkeit, ihn unterwegs per WhatsApp, SMS oder Mail, was weiß ich, Telefon zu benachrichtigen. Aber wir können uns nur schwer hineinversetzen, was das für ein Leid bedeutete. Und über dieser schweren Konfrontation mit diesem ganz unerwarteten Abschied von seiner Ehefrau komponierte er die Chaconne für Violine, Solo in D-Moll. Technisch eins der schwierigsten Stücke für Violine. Ein erschütterndes, ergreifendes Werk und eine der atemberaubendsten Antworten auf Leid, die ein Mensch je gegeben hat. Bach hat in dieses einzigartige Werk seinen Schmerz, sein Ringen und sein übernatürliches Getragensein hineinkomponiert. Die Chaconne ist ein starkes Stück. Vor einigen Jahren entdeckte die Musikwissenschaftlerin Helga Töne, dass in der Chaconne Bachs Choräle versteckt sind. Und zwar die, die das Thema Tod und Auferstehung zum Inhalt haben. Die Chaconne ist eins der wunderbarsten und unbegreiflichsten Musikstücke. Bach hat da eine ganze Welt von tiefen Gedanken und Empfindungen hineinkomponiert. Die Choräle bilden den musikalischen Hintergrund, glaubensvoll. Es sind Choralmelodien von »Wo sollte ich hinfliehen?« »Befiehl du deine Wege«, was uns die Band heute schon gesungen hat. »Jesu, meine Freude«, »Drauf kann ich fröhlich sein« und »Vom Himmel hoch, da komme ich her«. All diese Choräle hat Bach hineingewoben. Durch dieses Instrumentalwerk verkündet Johann Sebastian Bach seinen Glauben an seinen Herrn und Erlöser. Er macht darin Schmerz hörbar, der am Ende einen Trost findet. Es liegt deshalb in diesem Meisterwerk eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist. Fragen schreien auf, aber am Ende sind sie in einem Trost geborgen. Diese verloren einstimmigen Passagen der Violine werden immer wieder von einer warmen, bergenden Mehrstimmigkeit umschlossen. Es ist, als wäre es Gottes Stimme, die nicht das Fragen beantwortet, aber auf übernatürliche Weise tröstet. Bach, der das alles durch seinen Glauben in sich hörte und dann zu Papier brachte, komponierte, der muss in dem Glauben an seinen gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus auf übernatürliche Weise Trost erfahren haben. Die Komposition beschönigt nicht den Schmerz, aber sie bezeugt ein himmlisches Eingreifen. Bach hat die Kraft des mit uns leidenden Gottes, in dessen Liebe wir immer geborgen sind, live erlebt. Bach hat erlebt, dass die Liebe Jesu stärker ist als jegliche Verzweiflung und Angst. Das herzliche Erbarmen Gottes tröstet und macht hoffnungsfroh, sogar in den dunkelsten Stunden. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Wir hören jetzt rein in die 14. bis 17. Minute dieser Komposition.